have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Genauer gesagt der NBA Playoffs. Und boy, oh boy, die zweite Runde, die hat es in sich. Es gibt viel zu besprechen. Das werden wir jetzt tun. Mein Name ist natürlich Lorenzo Ligresti. Mir virtuell zugeschaltet ist wie immer natürlich Julius Schubert, a.k.a. Just a Kid from Germany, a.k.a. genauso lausiger Zweitrundentipper, wie ich es bin. Einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund. Wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Morgen. Mir geht's wunderbar. Ich habe mich gut mental erholt von all den Kommentaren und der Kritik an meinen Tipps bisher in diesen Playoffs und Leuten, die sich drüber lustig gemacht haben. Von daher, mir geht's gut. Ja, ey, shame on us, dass wir nicht getippt haben, dass die New York Knicks hier die ersten beiden Games gegen Boston gewinnen und dass natürlich die Indiana Pacers favorisiert sind gegen das mit großem Abstand beste Team der Eastern Conference die gesamte Saison über. Wir werden uns auf jeden Fall verbessern und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier heute in dieser Folge rausarbeiten, warum denn so viele überraschende Dinge passiert sind in dieser zweiten Runde. Ich habe richtig Bock, mir geht's wunderbar. Wie geht's dir? Wie war's in Hamburg?
Mir geht's gut. Hamburg war gut. Mal wieder saumäßig viele Eindrücke auf dem OMR Festival, Messe, wie auch immer. Ich habe entzückterweise die Info entgegengenommen, dass dann doch ein Konzert-Act, ich hatte mich ja darüber beschwert, dass diese Konzerte, die da abends immer stattfinden, da war der einzige wirkliche Hochkaräter Zartmann, gegen den ich jetzt nichts hab, den ich aber auch nicht wirklich feier. Und dann wurde im Laufe dieses ersten Tages announced, dass Max Herre und Joy irgendwas, die beiden wären zusammen aufgetreten, dass das krankheitsbedingt ausfällt und dass kein geringerer Sido übernimmt. Und dann wurde das plötzlich von einem, oh nee, kacke, dann skippe ich wahrscheinlich einfach beide Abende und schaue Champions League, zu einem, boah, krass, Sido live sehen, was dann auch wirklich ziemlich cool war. Ich habe Ryan Reynolds gesehen auf der großen Stage, ich habe Dirk Nowitzki gesehen auf der großen Stage, das ist natürlich besonders schön und relevant gewesen. Und ja, ansonsten, ja, der Wahnsinn, was da so abgeht mit Masterclasses und Marketing, Talk und Networking und all den großen geflügelten Worten, was mir hier und da ein bisschen zu selbst inszeniert und fake ist irgendwo, diese ganze Branche, diese ganze Bubble, aber hey, das ist vielleicht, wenn man genau hinguckt, in allen Branchen so, bei uns ja auch, wie wir uns hier aufspielen als die großen NBA-Experten und siehe da, am Ende kommt's nicht so. Wie geht's dir? Ganz kurz noch gefragt.
Ey, mir geht's wunderbar. Luca und LeBron spielen mein Lieblingsteam. Nein, alles wunderbar. Playoff Grind, 24/7, jeden Tag Videos, mehrere Folgen, jetzt hier auch die Woche.
Yes.
Am Artikel schreiben für die Basket, also wirklich, das ist aktuell der Lifestyle NBA Playoffs 24/7. Aber ey, ich genieße es so lange die Zeit noch da ist, weil wir uns versehen, ist Mitte Juni, die Saison ist vorbei. Gut, es wird dann nicht langweilig, aber es ist dann halt auch nicht mehr NBA Playoff Basketball jede Nacht. Deswegen genieße ich noch so lange es geht und hustle einfach ohne Ende weiter.
So ist es. Und so machen wir das auch heute wieder gemeinsam. Alle Serien haben zwei Spiele in den Büchern. Stand jetzt, wir nehmen das hier auf, Freitagmorgen 10.13 Uhr ist es aktuell. Die Folge wird im Laufe des Tages noch droppen, sodass ihr sie auf den Ohren haben könnt, bevor dann heute Nacht Indiana, Cleveland und OKC Denver in die dritte Runde gehen. Und ich würde vorschlagen, lass uns doch einfach im Osten starten. Wir haben gerade gesagt, wir haben ein, jetzt nicht unbedingt hard out, aber wir müssen gucken, dass wir es nicht zu sehr eskalieren lassen zeitlich heute. Und ich glaube, im Osten ist das Risiko, dass wir uns komplett verkünsteln und veranalysieren, bisschen größer. Ja, wir haben gerade eingangs schon erwähnt, wie daneben wir lagen. Und zum Beispiel unser Instagram-Post mit deinem Zitat, es würde mich schocken, wenn das eine 6-Spiele-Serie wird. Der ist natürlich jetzt im Falle von Boston und New York besonders schlecht gealtert. Was zur Hölle ist abgegangen? Wie zur Hölle haben die New York Knicks nicht nur die ersten beiden Spiele in Boston gewonnen, was ja an sich schon eine unfassbar große Überraschung ist, sondern dann auch noch in beiden Spielen krasse Comebacks gestartet, die Celtics in beiden Spielen im dritten Viertel noch mit 20 plus geführt. Und am Ende, ja, stehen die Knicks hier mit einer 2-0-Führung da und es geht zurück in den Madison Square Garden und die Celtics am Rande des sehr, sehr enttäuschenden Zweitrunden aus, fast schon.
Ich glaube, wenn ich 100% auf drei Faktoren aufteilen müsste, und diese Faktoren sind, die Knicks spielen richtig guten Basketball, die Celtics spielen schlecht und haben eine schlechte Strategie, und der dritte Faktor ist, die Celtics haben einfach Pech, dann würde ich, glaube ich, actually 33% geben. Ein Drittel Wertigkeit für jeden dieser Bereiche. Vielleicht fangen wir mit dem Positiven an. Die Knicks spielen richtig guten Basketball. Die Knicks haben es geschafft, mit Hustle und mit Einsatz diesen Qualitätsunterschied einigermaßen wettzumachen. Die Knicks geben Spiele nicht ab, in denen sie zweistellig hinten liegen. Sie waren jetzt in beiden Spielen mit 20 Punkten hinten zwischenzeitlich, auch in den zweiten Hälften. Sie waren in beiden vierten Vierteln zweistellig hinten und sie haben beide Male nicht aufgegeben, haben sich wieder rangekämpft und haben mit Mentalität und Hustle und Einsatz und Kampfgeist da diese Spiele für sich am Ende entscheiden können. Mir gefällt gut, was sie defensiv machen. Das überlappt sich jetzt halt dann vielleicht ein bisschen schon mit einem der zweiten Faktoren, aber ich habe es gestern in meinem Video auf YouTube so beschrieben. Der Gameplan der Knicks am defensiven Ende war, wir verteidigen so gut, dass wir es schaffen, dass die Celtics in alte Muster verfallen. Die Knicks müssen keine überragende, perfekte Defense spielen. Das können sie auch nicht, dafür haben sie nicht das Personal. Aber es gibt einen Punkt, ab dem die Celtics in alte Muster verfallen. Ich erkläre gleich, was ich damit meine. Und das Ziel einer jeden Defense sollte es sein, genauso gut zu verteidigen, mindestens, dass dieser Punkt erreicht wird. Und die Knicks, mit dem, was sie machen, erreichen diesen Punkt. Sie spielen sehr viele verschiedene Coverages, da ist Drop-Defense dabei, da ist High-Hedge-Defense dabei, da ist überraschenderweise deutlich mehr Switching dabei, als wir alle, denke ich, haben kommen sehen. Wir sehen Show-and-Recover von Jalen Brunson, wir sehen Pre-Switching, und was die Knicks machen ist, sie versuchen, dass es 1 gegen 1 wird und nicht 5 gegen 5, weil du kannst nicht 5 gegen 5 gegen Boston spielen. Aber wenn du es schaffst, viel zu switchen, jetzt mismatchmäßig nicht zu viel zu krassen Stuff abzugeben und du bekommst White und vor allem Tatum und vor allem Brown in 1 gegen 1 Duelle, hilfst rein, stuntest rein, aber nicht zu sehr, dass jetzt quasi dann Drive-and-Kick-Möglichkeiten entstehen, dass die Celtics den Ball laufen lassen können, versperrst einigermaßen gut den Weg zum Korb, aber setzt jetzt nicht alles daran, irgendwie Versuche am Korb zu verhindern, weil du ja weißt, dass die Celtics eh da nicht so gern hinwollen. Und wenn du das schaffst, dann bekommst du diese Spieler und dieses Team im Generellen dazu, 1 gegen 1 Basketball zu spielen. Du nimmst das Tempo raus, du nimmst die Dynamik raus, den Rhythmus aus dieser Offensive, Drive-and-Kick, Vorteile erweitern, Kapital draus schlagen. Das ist ja das, was die Celtics so stark macht. Und dann hast du halt immer wieder Brunson im 1 gegen 1, gegen einen Brown, gegen einen White, was dann noch gut funktionieren kann. Und du hast für einen Ananobi und für einen Bridges getradet für eben solche 1 gegen 1 Matchups in den Playoffs gegen Tatum, gegen Brown, gegen White, gegen Holiday. Und diesen defensiven Gameplan, verschiedene Coverages, nicht zu berechenbar zu sein, Tempo rauszunehmen, Dynamik, Ball- und Player-Movement rauszunehmen, das erfüllen die Knicks bis zu dem Punkt, wo sie dann halt Tatum und Brown dazu kriegen, dass sie sagen, ey, wir machen 1 gegen 1, wir nehmen Pull-Up-Jumper, wir lassen immer wieder auch die Uhr runterlaufen und wir spielen wenige Pässe. Das heißt, die Knicks machen, soweit es geht, einen guten Job, aber dass es am Ende so ist, wie es ist, da haben die Celtics halt ziemlich reingeschissen. Wurfpech auf jeden Fall, man hat in Spiel 1 die meisten Dreier jemals in einem Playoff-Spiel verworfen, auch Spiel 2 war, was das Shooting eine Katastrophe, ich glaube, man steht jetzt bei 25 von 100 in dieser Serie von Downtown, jede Menge auch offene Dreier, die nicht ihren Weg ins Ziel finden.
Die Knicks haben einen Dreier mehr getroffen bislang in der Serie und haben aber 32 weniger genommen.
Ja, es ist absolut insane. Also es ist nicht so, dass die Knicks hier keine offenen Dreier abgeben und die Celtics halt wirklich nur die ganze Zeit contestete Würfe, Hero Bowl Würfe nehmen, die eh nicht reingehen. Da sind viele Wide Open Dreier dabei, auch von guten Schützen. Aber mit sehr vielen dieser Versuche können halt auch die Knicks sehr, sehr gut leben. Und dann hast du Boston, Und Boston, und das ist das Problem, was sie seit Jahren haben, auch das Problem mit Mrzula, der ein sehr, sehr guter Coach ist, aber man hat eine Methode, man hat einen Weg, man hat eine Identität und genau einen Spielstil. Und man drückt Gegnern diesen Spielstil auf. Was gut funktioniert, in vielen Fällen, gerade auch in der regulären Saison, in den Playoffs, wenn der Gegner jetzt nicht übermächtig ist oder irgendwelche Taktik-Genies auf der anderen Seite hat. Du hast einfach die individuelle Klasse und die Eingespieltheit, dass du mit diesem Spielstil sehr weit kommst. Aber was die Celtics nicht machen können, sind Adjustments und wirklich strategisch ihren Spielstil auf den Gegner anwenden und dementsprechend versuchen, gezielt Schwachstellen zu attackieren. Boston spielt gegen jeden Gegner exakt gleich. Und sie treffen jetzt gerade auf einen Gegner, wo, wie gesagt, auch viel zusammenkommt, Wurfpech und so weiter, bla bla bla. Aber sie treffen jetzt gerade auf einen Gegner, wo diese eine Strategie dann halt vielleicht so ein bisschen an seine Grenzen stoßen kann. Da macht sich jetzt gerade in meinen Augen bemerkbar, dass die Celtics nicht wirklich flexibel sind, nicht wirklich variabel sind. Und wenn dieser eine Stil halt dann nicht so richtig funktioniert, stehen sie auf einmal da. Und das ist das Problem, was sie in den letzten Jahren hatten. Klar kann man jetzt sagen, ey, die haben mit diesem Weg ihren Titel gewonnen. Und wenn sie ein paar Dreier mehr getroffen hätten, dann würden wir ja über ein 2-0 reden. Alles gut und schön. Aber wir dürfen nicht vergessen, das war jetzt nicht der aller heftigste, schwierigste Titelrun, wo sie mega gefordert sind. Und wenn sie in den letzten Jahren gefordert wurden von qualitativ richtig guten Gegnern und vor allem auch von Gegnern, die Adjustments machen, die richtig geile Coaches auf der anderen Seite haben, wie Miami jahrelang, dann war das alles auch nicht so einfach. Deswegen, Mrzula-Ball klappt in 90% der Fälle. Aber jetzt gerade würde ich mir halt wünschen, dass man variabler ist, flexibler ist und ein wenig mehr auch strategisch guckt, was macht denn unser Gegner und wie schlagen wir das gezielt, anstatt wir machen einfach unser eigenes Ding. Und es klappt eh meistens und jetzt klappt es halt gerade überhaupt nicht. Was sind deine Gedanken zu dieser Serie bisher?
Sehr ähnliche, und ich bin auch auf deiner Seite, dass man das natürlich zum einen den Knicks, die ja über die Saison hinweg wirklich nicht das Hard-Nosed-Defensivteam waren, was sie zum Beispiel letztes Jahr noch waren, wo es dann eher daran gescheitert hat, dass sie einfach keine Offense mehr kreieren konnten ab einem gewissen Punkt.
Und keinen Spieler mehr hatten, die sie aufs Parkett schicken können.
Und das. Und was wir bislang in diesen zwei Spielen sehen, ist wirklich nicht unbedingt, was Scheme angeht und nicht unbedingt was, also doch schon auch, was Scheme angeht. Und das Personal, du wirst mit Brunson und Towns wirst du jetzt nie eine unfassbare Lockdown-Defense spielen können gegen ein richtig gutes Team. Aber was Aktivität angeht, was Energie angeht, was Einsatz und Willen angeht, ist das absolut genial, was wir bislang sehen von den Knicks. Über wirklich zweimal 48 Minuten hinweg und vor allem während diesen beiden großen Comebacks in den zweiten Hälften beziehungsweise in den vierten Vierteln. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Knicks ja bislang offensiv gar keinen so geilen Job machen. So, sie werden von einem sehr starken OG Anunoby, von einem Mikal Bridges, der ein paar große Würfe getroffen hat, und dass sie halt insgesamt 38% ihrer Dreier treffen bislang in der Serie, was stark ist, was jetzt aber auch nicht, boah, krass, so wie die, zum Beispiel die Pacers in Spiel 1 gegen Cleveland, boah, krass, die treffen hier 50% ihrer Dreier und schießen den Gegner aus der Halle. Ganz so heftig ist es ja auch nicht. Karl Anthony Towns ist 0 von 2 von jenseits der Dreierlinie in diesen beiden, also insgesamt, der hat 2 Dreier genommen in 2 Spielen. Das habe ich jetzt gerade eben erst gesehen und das schockiert mich sehr. Jalen Brunson trifft 36% aus dem Feld. Brunson 101er Offensivrating, Towns 102er Offensivrating in diesen ersten beiden Spielen. Also es ist nicht so, dass die Knicks hier offensiv voll alles ausschöpfen, was sie aufs Parkett bringen können und deswegen hier diese beiden Spiele gewonnen haben. Also das ist dann ja fast schon gruselig aus Celtics Sicht.
Du kannst den Case machen, dass die Knicks jetzt gerade schlechter spielen als gegen die Pistons in der ersten Runde.
Ja, voll.
Am offensiven Ende.
Und das ist aus Celtics Sicht ja sogar gruselig, dir zu überlegen, ja, was ist denn, wenn wir jetzt in MSG ran müssen? Und vielleicht viele von diesen Problemen, die wir jetzt hatten offensiv, vielleicht kriegen wir viele davon in den Griff. Aber was, wenn dann einfach Brunson ein 45er-Game hat oder wenn Towns 8 Dreier trifft? So, dann kann es ja sein, dass wir trotzdem dann eines dieser Games abgeben in New York. Und dann, ja, stehen wir halt mit 1-3 plötzlich da. Die Celtics müssen im Grunde diese beiden Spiele in New York gewinnen. Sie müssen sich zusammenraufen Und es gab halt vor allem, ich gebe dir voll recht, da waren bei diesen 75 verworfenen Dreiern, die es jetzt sind, über die beiden Spiele, da waren viele Offene dabei. Mhm. Da waren viele dabei, die diese Kaliber-Shooter, die sie ja eigentlich sind, eigentlich treffen würden. Pritchard mit 36% ist der Einzige, der seinen Dreier halbwegs normal trifft bislang. Tatum schießt 29% aus dem Feld. Tatum ist 12 von 42 in den beiden Spielen. Brown 15 von 43, White 12 von 35. Da war schon viel Offenes dabei, aber da war auch einfach viel dabei, gerade in der Crunch-Time, jetzt in diesem zweiten Spiel. Tatum hat einmal, also wenn dein Gegner so viel switcht und versucht, das Tempo rauszunehmen, dann musst du halt gucken, dass es dir, wenn möglich, in die Karten spielt. Und sie haben es ja oft geschafft, Switches zu erzwingen gegen Brunson oder gegen Campaign, wenn der mal drauf stand, oder gegen McBride. Oder eben sogar in der Crunch-Time gegen Robinson. Und wenn du dann als Jason Tatum, ich erinnere mich an die eine Szene in Game 2 am Ende, wenn du als Jason Tatum, ich hoffe, es war Game 2, ich habe mir gestern im Zug die beiden Spiele direkt hintereinander angeguckt. Es gab eine Szene in der Crunch-Time, als Tatum einen Switch erzwungen hat auf Mitchell Robinson und dann halt einfach einen Step-Back-Dreier nimmt, aus über so in Richtung, über die rechte Schulter, fast schon so ein kleiner Fadeaway, wo man sich dann schon fragen muss, naja, du hast doch jetzt gerade genau das Matchup. Wenn du gegen einen Gegner spielst, der viel switcht und der Ball-Movement verhindern möchte und erzwingen möchte, dass du ihn 1 gegen 1 schlägst. Wenn du dann dieses eine Matchup erzwingst, dass du dann ja auf dem Silbertablett attackieren kannst und dann machst du es nicht. Da waren schon viele dieser Dinger dabei. Ja. Jaylen Brown sowieso jemand.
Da lief
jemand,
die Uhr runter bei der Szene. Ja. Da war nur noch 4 Sekunden Zeit, deswegen hat Tatum den Stepback-Dreier genommen. Aber ich würde tippen, dass er den auch genommen hätte mit 10 Sekunden auf der Uhr. Also.
Naja, und 4 Sekunden reichen ja auch für einen Drive an Mitchell Robinson vorbei, würde ich sagen.
Ja.
Ja, also da sind schon einige haarsträubende Sachen dabei, einige auch einfach nur Pech, da gebe ich dir auch voll recht. Ja, und jetzt stehen wir da und jetzt muss ganz schön viel passieren, damit die Knicks, die jetzt mit maximalem Rückenwind und mit maximalem, keiner hat uns an uns geglaubt, allen voran Julius Schubert und Lorenzo Ligresti. Wahrscheinlich haben sie so Bilder von unseren Köpfen in der Kabine hängen. Wow, wow, wow. Ich bin gespannt. Die Celtics müssen eine Reaktion zeigen, und zwar eine große.
Und werden sie das? Wer macht's?
Ich sage Celtics in 7, Stand jetzt.
Ich auch.
Ich glaube, sie machen's noch. Ich glaube sogar, sie könnten es noch machen, wenn sie nicht beide Spiele in New York gewinnen. Also wenn es wirklich mit einem 1-3 zurück nach Boston geht, hast du immer noch 2 Heimspiele und vor allem dann dieses Game 7 zu Hause. Wobei, wir haben jetzt gerade geplant, unsere morgige Aufnahme soll sich um genau das Thema drehen, dass wir uns mal so ein bisschen angucken, hey, Homecourt Advantage, ist das überhaupt noch so ein großes Ding, wie wir immer vielleicht unterbewusst annehmen? Weil, das habe ich vorher gesehen, das war das erste Mal in NBA History, dass in der zweiten Runde alle 4 Auswärtsteams Game 1 gewonnen haben. Ja, da wollen wir uns morgen ein bisschen mit beschäftigen. Und die Folge kommt dann voraussichtlich am Sonntag. Kleiner Teaser schon mal an der Stelle. Aber trotzdem, Spiel 7 hast du lieber zu Hause als auswärts. Ich denke, da werden wir nichts Gegenteiliges rausarbeiten in unserer Aufnahme morgen.
Ja, 100%.
Ich glaube, selbst dann sieht's gut aus. Und wenn die Celtics aber es schaffen, mit einem 2-2 zurück nach Boston zu gehen, vielleicht nehmen sie dann diesen Schwung sogar schon mit und machen das Ding in 6 zu. Wer weiß.
Ja, die Celtics sind das ganze Jahr über schon ein besseres Auswärtsteam gewesen als Heimteam. Sie sind besser. Dieses Wurfpech wird nicht für immer anhalten. Und es gibt auch einfach aufgrund dessen, dass das, was die Knicks jetzt gemacht haben, auch nicht bahnbrechend war, genug Möglichkeiten, wie du das Ganze schlägst. Du kannst in diesen Mismatches in den Post gehen. Du kannst Weakside Actions laufen, mehr Spain Pick and Roll, mehr Off-Ball-Screens, es gibt Möglichkeiten gegen Show-and-Recover. Die Knicks haben ihre Eier jetzt auch auf den Tisch gelegt in diesen ersten beiden Games. Da wird dann nicht mehr viel kommen, was jetzt groß taktisch noch geht. Die Celtics wissen, wie die Knicks versuchen werden, Brunson zu verstecken. Sie wissen, was sie da jetzt erwartet in diesen Spielen, weil die Knicks ja nicht weggehen werden von diesem defensiven Gameplan. Und wenn man dann einfach mehr im Attack-Mode ist, mehr den Korb attackiert, wieder besser trifft auch, dann sollte das schon noch möglich sein, diese Serie zu gewinnen. Celtics in 7 bleibt auch mein Tipp, aber ich würde es unnormal feiern, wenn die Knicks diese Serie gewinnen. Also wirklich unnormal, ich würde es extrem feiern.
Ja, weiß ich nicht, ob ich das... Doch. Feiern würde.
Ey, komm, das wäre der nächste NBA-Champion, der nicht über die zweite Runde hinauskommt in der Folgesaison.
Das hätte schon was, Aber ich befürchte, wenn die Celtics nicht weiterkommen,
könnte dann, das ein bisschen was der Spannung nehmen.
Genau, also dann stehen unsere Chancen auf eine geile, spannende Finalserie halt ziemlich schlecht.
Das könnte natürlich durchaus passieren. Gegen wen würden denn die Celtics dann spielen oder die Knicks in den Eastern Conference Finals? Das wird auch gerade noch ausgetragen. Die Cleveland Cavaliers, das beste Ostteam der gesamten Saison, bisher liegt mit 0-2 hinten aus etwas anderen Gründen als die Boston Celtics. Bevor es aber darum geht hier, ich habe meinen Fruity Frog Holy schon fast alle. Ich kann gar nicht schütteln. Aber wie sieht's bei dir aus? Was trinkst du heute? Welchen Holy hast du am Start?
Ich kann leider auch nicht schütteln, weil meiner ist sogar schon ganz leer. Ich habe mich für den Strawberry Shark entschieden, ganz klassisch. Ich bin da ein bisschen langweilig. Das ist einfach, das ist und bleibt einfach mein Lieblingsgeschmack. Da wird sich wahrscheinlich auch, also die Kollegen von Holy, die sind ja immer am Kochen, was neue Geschmäcker angeht und so. Also ich möchte nicht ausschließen, dass da irgendwann in den nächsten Monaten und hoffentlich Jahren mal der ein oder andere kommt, der dem Strawberry Shark in meinem persönlichen Ranking dann vielleicht doch noch Konkurrenz machen kann. Aber bislang gab es diesen Herausforderer noch nicht. Weiterhin der Strawberry Shark auf die Eins für mich persönlich. Aber wie gesagt, leider ist er schon leer. Was der Grund ist, warum ich hier so voller Elan und voller Energie über die NBA Playoffs mit dir sprechen kann.
Das dachte ich am Anfang auch und dann kam der Lions Lemonade und dann kam der Fruity Frog und mittlerweile ist der Strawberry Shark deswegen in meinem Ranking ein wenig abgerutscht. Ja, wir haben bei jeder unseren Aufnahmen und auch generell im Alltag mehrmals am Tag unseren Holy am Start. Ihr kennt den Drill, ihr wisst, was gemeint ist. Holy seit einer ganzen Weile schon treuer Partner dieses Podcasts. Wir beide feiern die besten Softdrinks im Game unnormal ab. Es gibt Energy Drinks, es gibt Hydration Drinks, es gibt Iced Teas, die jetzt bei dem fantastischen Wetter auch wieder mehr von mir persönlich getrunken werden. Es gibt Milk Shakes seit kurzem im Sortiment, alles ohne Zucker, alles ohne Chemie, ohne Bullshit, 100% natürlich, gut für die Umwelt, weil Verpackungsmüll eingespart wird, wahnsinnig lecker mit einer großen Vielfalt an Sorten bei all diesen Getränken und abgesehen davon auch noch günstiger als viele der Konkurrenzprodukte von anderen Marken. Wir wissen, dass viele aus der Community Holy extrem abfeiern. Wir sehen die Zahlen, immer wieder kommen Bestellungen rein über unsere Rabattcodes, über unseren Link. Freuen uns sehr, dass so viele schon das Ganze ausprobiert haben und dann auch Bestandskunden sind und immer wieder nachbestellen und das so feiern wie wir. Deswegen nochmal der Appell, wenn ihr Holy noch nicht kennt, dann können wir euch nur empfehlen, auf den Link in der Folgenbeschreibung zu gehen und mit dem Gutscheincode DS5 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung zu sparen. Wir würden euch ans Herz legen, holt euch das Starter-Set Deluxe, da bekommt ihr die beliebtesten Sorten Energy, Iced Tea, Hydration Drink und Milchshake, bekommt von allem kleine Proben, könnt euch durchprobieren und was ihr feiert, könnt ihr euch dann in größeren Tabs quasi bestellen, wo ihr direkt 30, 35 Portionen habt. Probiert es gerne aus, dieses Starter-Set Deluxe ist jetzt auch gerade noch sehr runtergesetzt und für alle, die Holy schon feiern, die wissen, was sie wollen. Der dauerhaft gültige Gutscheincode DS, da könnt ihr 10% sparen ab eurer zweiten Bestellung. Unseren Link und nochmal, wie die beiden Codes auch heißen, haben wir euch unten in die Folgenbeschreibung reingehauen. Checkt das Ganze gerne aus für lange NBA-Nächte, für müde Morgende nach langen NBA-Nächten, für den Alltag. Wir sind große Fans und wir würden uns sehr freuen, wenn Holy noch ein wenig größer und bekannter wird und noch mehr Leute da auf diesen Hype-Train und die Softdrink-Revolution mit aufspringen.
So ist es. So ist es. Da habe ich gar nichts hinzuzufügen. Wer vielleicht auch auf die Softdrink- und vor allem Energy-Drink-Revolution aufgesprungen ist, ist Tyrese Halliburton, der mit einem verrückten Game-Winner das zweite Spiel für die Pacers gezogen hat und generell bislang ziemlich fantastisch spielt in dieser Serie. 22 Punkte und 13 Assists in Spiel 1, 19 Punkte und 4 Assists nur in Spiel 2. Und man hatte aber trotzdem das Gefühl, dass er zu so gut wie jedem Zeitpunkt seinen Stempel dem Spiel aufdrücken konnte. Wie konnte es passieren, dass wir in dieser anderen Ostserie hier auch mit einem 0-2 für den krassen Underdog und für das Auswärtsteam zurück in die andere City oder erstmals in die andere City reisen? Zum einen muss man ganz klar sagen, Verletzungspech auf Seiten der Cleveland Cavaliers. Darius Garland hat beide Spiele nicht absolviert. Nach dieser Game One Niederlage haben sich DeAndre Hunter und Evan Mobley, und vor allem zweiterer ist natürlich ein sehr, sehr großer Verlust gewesen an beiden Enden des Parketts. Und egal wie tief dein Team ist, wenn halt einfach drei deiner besten 6 oder 7 Spieler und 2 deiner besten 3 ausfallen, dann wird es jedes Team schwer haben, da wirklich eine geile Playoff-Rotation aufs Feld zu schicken. Also die Bank-Rotation, Ty Jerome und Dean Wade in die Starting-Lineup gerückt für Mobley und Garland und dann bestand halt die Bank ohne Hunter und logischerweise dann ohne Jerome und Wade aus Isaac Okoro, Sam Merrill, Javonte Green und Craig Porter Jr. Und das reicht dann halt einfach nicht gegen ein Team wie die Pacers, die ja dann doch eine gewisse Tiefe mitbringen, die mit Mathurin, der in Game 2 mit 19 Punkten von der Bank sehr stark unterwegs war. Obi Toppin wieder seine Momente gehabt. TJ McConnell, einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Und dann hattest du sogar noch ein paar Minuten für Ben Shepard, für Jarris Walker, Thomas Bryant 10 Minuten von der Bank, was alles nicht geil aussah, wo du dann aber auch relativ schnell wieder von weggehen konntest, weil du die Möglichkeiten hattest, drumherum zu bauen. In Game 1 haben wir eine sehr geile Performance von Andrew Nembhard gesehen, der 5 seiner 6 Dreier getroffen hat und 23 Punkte, 6 Assists beigesteuert hat. In Game 2 wiederum Nembhard deutlich mehr gestruggelt, außer als Playmaker. 13 Assists für ihn. Dafür hat dann in Sachen Scoring zum Beispiel Aaron Nesmith übernommen, 5 von 8. Er dann wiederum mit 23 Punkten. Siakam hatte jetzt auch ein sehr leises Spiel 2, macht aber insgesamt, finde ich, einen ganz guten Job, immer mal wieder Mismatches zu bestrafen und in wichtigen Phasen so ein kleiner X-Factor zu werden. Und auf Seiten der Cavs fehlt einfach ohne Garland und dann jetzt sogar ohne Mobley und ohne Hunter in Spiel 2 fehlt die Unterstützung für Donovan Mitchell, der 2 seiner 18 Dreier getroffen hat bislang und trotzdem mit 33 und jetzt in Spiel 2 mit 48 Punkten, 21 Mal an der Linie gewesen, 17 davon getroffen, relativ effizient dann sogar noch aus dem Feld, obwohl er nur einen seiner 7 Dreier getroffen hat und 1 von 11 in Spiel 1. 48 Punkte von Donovan Mitchell, absolute Monster-Performance. Allen hat versucht beizusteuern, Max Strus war sehr stark in Spiel 2 und trotzdem verlieren sie dieses zweite Spiel mit einem kleinen Collapse. Ganz am Ende mit diesem Halliburton-Game-Winner, das tut weh. Also, dass du so nah dran warst und so eine Monster-Performance von Mitchell hattest und dieses Spiel eigentlich in der Hand hattest, obwohl Garland und Mobley gefehlt haben, das wäre super, super wichtig gewesen, dass du dir diese Luft verschaffst, damit dann zum Beispiel ein Mobley hoffentlich wieder heilen kann bis zu Spiel 3, das jetzt heute Nacht stattfinden wird. Und jetzt stehen sie halt mit 0-2 da plötzlich und müssen in Indianapolis mindestens 1 gewinnen, um überhaupt am Leben zu bleiben. Super, super bitter und super schade, wie diese historische Cleveland-Saison jetzt gerade zumindest den Anschein macht, als würde sie vor unseren Augen in sich zusammenfallen.
Ich habe kein Mitleid für Bostons Situation aktuell. Ich habe jede Menge Mitleid für Clevelands Situation. Weil Cleveland hier nicht arrogant ist und sagt, wir hören auf, Basketball zu spielen, wenn wir hoch in Führung sind und wir schaukeln das irgendwie durch und wir machen das, was wir immer machen und das wird auch schon funktionieren, weil wir einfach die besten Spieler haben. Was wir hier gesehen haben, war ein Team, was sich wahnsinnig den Arsch aufgerissen hat, was so gut gespielt hat, dass man diese Führung sich rausspielen konnte. Ich rede jetzt nicht von dem Kollaps unbedingt in der letzten Minute. Wenn du das verspielst, dann hast du es halt vielleicht auch nicht verdient, solche Games zu gewinnen. Aber ich rede vor allem von ihrer 20-Punkte-Führung dann im 20-Plus-Punkte-Führung im Spielverlauf. Und die man halt einfach nicht über die Ziellinie bringen konnte, beziehungsweise dann nicht halten konnte, weil einem die individuelle Qualität gefehlt hat. Es ist halt unfassbar bitter, wenn 2 deiner 3 wichtigsten Spieler, darunter vermutlich auch dein wichtigster Spieler, jetzt halt verletzt sind in Spiel 2. Mit Darius Garland fehlt deine offensive Nummer 2. Ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig All-Star-Level guter Point Guard. Und mit Evan Mobley geht dir einfach an beiden Enden des Parketts, aber vor allem defensiv, so viel verloren von dem, was dich auszeichnet. Und trotzdem haben es die Cavaliers geschafft, das eigentlich das ganze Spiel über zu führen, über weite Strecken in Kontrolle zu sein. Und dann brichst du halt komplett ein am Ende und dafür gibt's keine Entschuldigung. Aber in diesen ersten 46 Minuten haben die Cavaliers halt mehr oder weniger alles richtig gemacht, was sie hätten machen können unter diesen schwierigen Voraussetzungen, die sie nun mal jetzt gerade haben. Also sollte die Cavaliers-Saison jetzt enden, weil Garland oder Mobley noch mehr Spiele verpassen oder weil sie zurückkommen und mindestens einer von ihnen nicht bei 100% ist, dann wäre das schon ein wahnsinnig, wahnsinnig bitteres Ende einer Saison, in der sehr, sehr viel möglich gewesen wäre. Gerade wenn wir jetzt gucken, was in der anderen Eastern Conference Runde passiert,
ja,
dann ist es halt nochmal bitterer, weil die Celtics sind nicht dieses Überteam. Und wenn jetzt wirklich die Knicks durchkommen und die Cavaliers fliegen raus, weil sie halt jetzt Verletzungen hatten, dann hat ihnen das womöglich eine Finals-Teilnahme und eine ernsthafte Chance auf einen NBA-Titel gekostet.
Das wollte ich auch gerade sagen, zumal ja auch die Thunder in Spiel 1 alles andere als unverwundbar aussahen gegen Denver. Also nicht
ja,
nur.
Ja, sie sahen halt dann unverwundbar aus in Spiel 2, aber
ja, da reden da wir kommen ja gleich noch dazu. Aber ja, auch das, also es hätte Mittel und Wege gegeben für dieses Cleveland-Team, den Thunder richtig, richtig weh zu tun, da bin ich mir sicher.
Absolut. Und deswegen würde ich jetzt hier gar nicht groß Cleveland für irgendwas kritisieren, weil sie unter diesen Voraussetzungen 46 Minuten lang das absolute Maximum rausgeholt haben, weil Mitchell alles gegeben hat, was er hatte, dass du halt von Ty Jerome so eine Performance bekommst, ist dann halt bitter, aber das haben Merrill und Strus dann wieder ausgeglichen mit Performances, die besser waren als das, was sie vielleicht eigentlich können. Cleveland braucht jetzt zwangsweise mindestens einen dieser beiden wieder und auch mindestens einen dieser beiden in der Nähe von 100%, um die Pacers zu schlagen. Ich will jetzt auch gar nicht respektlos den Pacers gegenüber sein, die hier fantastischen Job machen, unterbewertet sind von vielen Jahr für Jahr in den Playoffs, unter anderem auch von mir. Ich hatte ja auch auf die Bucks gesetzt, wo ich im Nachhinein noch wirklich sagen würde, bei all den Tipps, die jetzt falsch waren von mir dieses Jahr, ist das so der, wo ich sage, okay, gut, das würde ich jetzt halt auch nicht nochmal so tippen, während ich eigentlich alles andere auch nochmal so tippen würde, wie ich es auch getan habe. Also da habe ich die Pacers ganz klar unterschätzt und ich will ihnen jetzt hier auch nicht irgendwie zu nahe treten oder ihnen irgendwas wegnehmen, weil die auch klasse Basketball spielen, wunderbar gecoacht sind, all ihre Stärken aufs Parkett bringen. Halliburton bringt gerade einem ganzen großen Teil seiner Kritiker das Schweigen bei, aber wenn Cleveland hier fit wäre und nicht mit diesen Verletzungen zu tun hätte und wenn hier Garland und Mobley dabei wären, dann würde es hier nicht 2-0 für Indiana stehen. Und das tut mir halt sehr, sehr leid für die Cavaliers. Also als Cavs-Fan bin ich ziemlich gebrochen gerade.
Ja, definitiv.
Ziemlich gebrochen.
Es ist halt in diesen beiden Spielen auch unabhängig vom Verletzungspech wahnsinnig viel schiefgelaufen. So, du hast in Spiel 1 24% und in Spiel 2 28% deiner Dreier getroffen als Team und du bist eigentlich ja eines der besten Shooting-Teams oder sogar das beste Shooting-Team der NBA gewesen in der Regular Season, hast in der Serie gegen die Heat in Round 1 die Lichter ausgeschossen und jetzt plötzlich verlässt dich diese Stärke. Und die Pacers, und da muss man jetzt auch wieder zurück, wir haben es gerade bei Boston und New York schon so gemacht, dass wir zum einen natürlich kritisieren und analysieren, was schiefgelaufen ist, zum anderen aber auch einfach muss man den Hut ziehen vor den Pacers, die es bislang schaffen, defensiv dagegen zu halten, trotz des nicht ganz so geschickten oder perfekten Personals. Sie schaffen es ganz gut, Halliburton zu verstecken. Sie schaffen es, dass Turner möglichst wenig in Space verteidigen muss. Sie kommen sogar klar mit relativ viel Obi Toppin, der, finde ich, offensiv einen ganz coolen Impact hat. Und dann einfach, ich habe im Intro zu dieser Serie schon angesprochen, die Rollenspieler. Neesmith hat ein großes Game. Nembhard spielt überragend in Spiel 1 als Scorer, in Spiel 2 als Ballverteiler. Siakam noch eine relativ leise, aber eben eine gute Serie. Da passt wahnsinnig viel zusammen. Und gerade auch in diesen Schlussphasen, die Art und Weise, wie die Pacers aufs Gaspedal drücken und attackieren und der Defense, selbst nach getroffenen Körben auf der anderen Seite, gar nicht erst die Möglichkeit geben, so richtig reinzufinden in die Possession. Das stellt schon nicht nur die Cavs, sondern das hat die Bucks vor große Probleme gestellt. Das wird auch den eventuellen Gegner in den Conference Finals vor Probleme stellen. Ja, die Pacers sind einfach ein geiles Team und sie stehen jetzt hier gerade kurz davor, zum zweiten Mal in Folge Conference-Finalist zu sein. Und da kann man so viel nörgeln, wie man möchte. Ja, der Weg war doch letztes Jahr auch jetzt nicht der allerschwerste gegen Milwaukee, gegen New York. Und dann ist man ja auch sehr sang- und klanglos ausgeschieden gegen Boston. Jetzt dieses Jahr hattest du die angeschlagenen Bucks, jetzt hast du die angeschlagenen Cavaliers. Ja gut, aber 2 Jahre in Folge Conference-Finals sind halt 2 Jahre in Folge Conference-Finals. Und irgendwo kommt dann auch der Punkt, an dem man einfach nur den Hut ziehen muss vor dem, was Indiana macht.
Ja, absolut. Absolut. Habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen.
Lass uns von mir aus gerne in den Westen übergehen.
Sehr gerne.
Die, ja, wo wollen wir anfangen? Lass uns mit den Thunder anfangen. Ich glaube, die Geschichte ist tatsächlich trotz dieses Upsets in Spiel 1 relativ schnell erzählt. Erstens, weil die Gründe für diese Niederlage in meinen Augen nichts Neues waren. Die Nuggets haben es schematisch sehr, sehr gut und sehr clever geschafft, Shai Gilgeous-Alexander einigermaßen einzudämmen, indem sie ihn hauptsächlich mit Christian Brown verteidigt haben, indem sie dann aber vor allem, wenn er versucht hat, in Isolation-Actions reinzukommen oder auch in Pick-and-Rolls reinzukommen, haben sie fast schon so eine Art Matchup-Zone gespielt. Jokic als Anker in der Mitte ist dann relativ, manchmal sogar per Hedge irgendwie rausgekommen, aber vor allem in so einer Art Drop und hat direkt die Mitte zugemacht. Also sie hatten einen großen Fokus drauf, Shane nicht die Mitte attackieren zu lassen und nicht zum Korb ziehen zu lassen. Die beiden Help-Defender oder mindestens ein Help-Defender, der One Pass Away stand, ist ziemlich reinrotiert und hat da entweder am Nail oder dann auch in Richtung Baseline da versucht, den Driving Lane zuzumachen. Ja, und sie haben wie so eine Mini-Wall aufgebaut. Und sobald dann der Ball aus Shays Händen gekommen ist oder wenn ein anderer Spieler den Ball gebracht hat, dann war das meistens mehr oder weniger eine normale Man-to-Man-Coverage. Aber das hat man wirklich zum Teil innerhalb von Possessions gesehen. Und das darf man nicht unterschätzen, wie schwierig das ist, das umzusetzen und so diszipliniert und konzentriert bei der Sache zu sein und diesen Matchplan so umsetzen zu können. Sobald Shai den Ball in der Hand hatte, hat er im Grunde mindestens 2 oder sogar 3 Bodies vor sich und dem Korb sich auftürmen sehen. Und das hat gut funktioniert. Jalen Williams als prädestinierter Second Creator konnte das nicht bestrafen, war irgendwie 5 von 20 oder so im ersten Spiel. Chet konnte das nicht so wirklich bestrafen, wenn Wings oder sogar Guards an ihn geswitcht worden sind. Die Rollenspieler konnten das teilweise bestrafen, indem sie Dreier getroffen haben, aber eben nicht genug, um dann am Ende für den Sieg zu sorgen. Und trotzdem war es ein super knappes Spiel und die Thunder hätten dieses Ding trotzdem eigentlich, vielleicht kann man so weit gehen und sagen, eigentlich hätten sie es gar nicht verlieren dürfen am Ende. Dann hattest du eine Monster-Performance von Nikola Jokic, 42 Punkte, 22 Rebounds und die Nuggets gewinnen das Ding am Ende mit 2 Punkten durch einen Aaron Gordon-Dreier in ein paar Sekunden vor Schluss. Ja, also sicherlich gehst du raus aus diesem Spiel als OKC und sagst dir, hey, da sind ein paar Dinge schiefgelaufen. Aber trotzdem stehst du wahrscheinlich vorm Spiegel und sagst dir, ja, ey, eigentlich hätten wir das Ding trotzdem gewinnen müssen. Und dann kommst du raus in Spiel 2 und klatscht die Nuggets aber mal sowas von an die Wand. 149 zu 106 am Ende. Eine Demonstration der Stärke in allen Belangen. Also ja, im Großen und Ganzen gehe ich jetzt nicht wahnsinnig pessimistisch aus diesem ersten Teil der Serie, aus Thunder-Sicht, oder?
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also Spiel 1 hätte man, auch wenn man sich schwer getan hat, offensiv und auch wenn die Nuggets und vor allem Jokic selber offensiv auch gut drauf waren, hätte man nie im Leben verlieren dürfen. Das ist so die Story von Spiel 1 gewesen. Können wir gleich noch drüber reden, hier Fouling Up 3, können wir gleich noch kurz da ein paar Worte zu verlieren. Und in Spiel 2, das war eine absolute Masterclass. Also was die Thunder in Spiel 2 gemacht haben, war eines der beeindruckendsten Playoff-Games von einem Team, was in einer Serie hinten liegt, das ich seit geraumer Zeit gesehen habe, und zwar an beiden Enden des Parketts, gerade von so einem jungen Team, wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend. Vielleicht ganz kurz zu dieser Thematik, faulen, wenn du mit 3 vorne bist. Ich bin prinzipiell aus einer Fansicht, aus einer Entertainment-Sicht kein Fan davon. Aus einer mathematischen Sicht bin ich ein Fan davon. Und am Ende des Tages musst du das machen, was dir mathematisch die bestmögliche Chance gibt auf den Sieg. Allerdings musst du es halt auch richtig machen. Und das ist halt der Punkt, den die Thunder verkackt haben. Und zwar waren sie vorne mit 3 Punkten und haben dann angefangen, Denver zu foulen. Zuerst war es irgendwie mit 14 Sekunden oder so auf der Uhr. Die Nuggets, ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler es war, haben beide Freiwürfe reingemacht. Ich glaube, es war Jokic, der beide Freiwürfe reingemacht hatte.
Ich meine auch, ja.
Und dann gibt's eine Auszeit, du läufst ein Sideline, eine Bounce-Play, bist zu dem Zeitpunkt 1 Punkt vorne und Jokic sitzt auf der Bank. Und dann ist die Sideline, eine Bounce-Play, SGA wird frei und dankt den Ball rein. So, und das ist der Punkt, wo halt die Thunder verkackt haben, weil du hast 12 Sekunden noch auf der Uhr, den Gegner hat keine Auszeit mehr und der beste Spieler der Welt sitzt für deinen Gegner auf der Bank. Mhm. Der ist nicht im Spiel, der sitzt auf der Bank und du hast eine historisch gute Defense mit 12 Sekunden auf der Uhr. Dein Gegner hat jetzt also 12 Sekunden Zeit, muss ein Dreier scoren, um in die Overtime zu kommen, ohne dass es vorher nochmal eine Auszeit gab und ohne dass der beste Spieler dieses Teams überhaupt auf dem Parkett steht. Und du sagst, nein, ich vertraue meiner historisch guten Defense nicht, das über die Ziellinie zu bringen. Ganz ehrlich, dann bestrafen dich halt auch die Basketballgötter für so eine Faxen, wenn du in der Situation halt sagst, nee, wir faulen. So, und dann faulen sie, Gordon wird gefoult, macht die beiden Freiwürfe, dann machen die Nuggets das fantastisch und verhindern, dass SGA oder J-Dub an den Ball kommen, sondern Holmgren, der wird gefoult und verwirft beide Freiwürfe. Die Nuggets können das Spiel schnell machen, Russell Westbrook. Es wäre sowas von on-brand für Russ gewesen, dann selber zum Korb zu ziehen. Ich weiß, der Korb hat ihn gerufen. Ja. Das war hier der Ring, das war Sauron.
Ja. Ja.
Der Russ, der gerade den Ring der Macht hat, ihn gerufen hat und Russ hat das richtige Basketball-Play gemacht.
Ich habe ein Video gesehen von irgendeinem Nuggets-Broadcast, ich weiß nicht, ob es Fernseh oder Radio war, wo drei Kommentatoren in so einer Booth standen, saßen und gefilmt werden dabei, wie sie den Moment, in dem Westbrook die Fastbreak läuft und alle drei so, no.
Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Und er kickt den Ball raus, Gordon verwandelt den Dreier, krönt ein hervorragendes Spiel von ihm und die Nuggets gewinnen dieses Game. Faulen, wenn du 3 Punkte vorne bist, kannst du machen, wenn noch irgendwie 4 Sekunden auf der Uhr sind oder so. Dein Gegner hat keine Auszeit mehr und du weißt, okay, dann faulst du ihn, dann geht's an die Freiwurflinie, dann dauert's, bis er dich gefault hat und dann hat dein Gegner, keine Ahnung, 2 Sekunden Zeit und musst Full Court versuchen, irgendwie noch den Dreier zu treffen oder überhaupt zu scoren. Dann ist das die mathematisch richtige Entscheidung, so wie es die Thunder gemacht haben, war halt echt nicht so clever und dann wirst du halt dann auch dafür bestraft, immer mal wieder. Dennoch war das jetzt kein Game, wo wir jetzt irgendwas gesehen haben, wo man sagt, okay, Alter, okay, sieh gut, die sind wirklich anfällig und ich denke, das hat Spiel 2 dann auch verdeutlicht. Man hat einen fantastischen Job gemacht gegen Jokic, hat dahingehend adjusted, dass Holmgren nicht mehr der primäre Defender war. Das hat in Spiel 1 nicht wirklich gut funktioniert, weil Holmgren einfach physisch nicht dagegenhalten kann. Steht Hartenstein auf dem Parkett, dann verteidigt Hartenstein Jokic. Wenn nicht, dann hat man Jalen Williams dagegen gestellt, also Jalen, nicht J-Dub, der einfach mit ein bisschen mehr Physis dagegen halten kann. Man hat immer wieder Ball-Denial-Defense gespielt, man hat immer wieder ihn auch gefrontet, aggressiv, gedoppelt, Russ ignoriert als Non-Shooter, auch wenn er immer mal dann die Dreier auch gemacht hat, immer wieder überraschend versucht, den Ball wegzuschlagen, Passing Lanes zuzumachen. Man hat all diese Spielzüge der Nuggets vorher gescoutet und kennt sie, die Backdoor-Cuts, die Plays, das wird alles off-ball geswitcht, da wird sehr viel, Laufwege werden versperrt und Passing Lanes werden klein gemacht und immer wieder ganz, ganz oft legen mindestens ein Spieler irgendwie eine Hand an den Ball, wenn Jokic irgendwie versucht zu passen oder den Ball zu fangen oder was auch immer. Es war schon ein sehr unangenehmes Spiel für Nikola Jokic. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, ey, die haben jetzt Joker entschlüsselt und genau so stoppst du ihn, Leben zur Hölle gemacht, bla bla bla. Aber diese Defense ist halt schon wirklich perfekt dafür aufgestellt und prädestiniert, um Jokic das Leben schwerer zu machen, als es irgendeine andere Defense in der NBA machen kann. Und ich denke, ein Vorgeschmack darauf war halt dieses zweite Spiel. Und dann war das halt offensiv eine historisch gute Performance. Man hat 8 Punkte weniger gemacht als der All-Time-Single-Game-Playoff-Scoring-Rekord, also 157 von den Celtics von irgendwann mal. Hätte man nicht die Starter draußen gelassen, das ganze vierte Viertel, was obviously der richtige Move war, hätte man vielleicht sogar diesen Rekord geknackt. Und das war schon ziemlich beeindruckend. Das war nicht nur crazy Shot-Making, sondern da wurde schon ziemlich strategisch alles auseinandergenommen, was Denver da zu bieten hat. Man hat immer wieder Michael Porter Jr. involviert in Ballscreens. DeAndre Jordan war eine Weile an Wallace dran und dann hat Wallace einfach immer Ballscreens gestellt, Pick and Pop, und dann waren das irgendwie so 3 offene Dreier innerhalb von 2 Minuten. Man hat diese Zone-Defense wirklich auseinandergenommen, die du gerade beschrieben hast. In Spiel 2 wusste genau, was einen da erwartet. Jokic wurde immer wieder gekocht. Sehr, sehr viel Ball-Movement, Player-Movement, viele Cuts, so kleine Pinscreens, Spieler, die sich im Dunkerspot rumbewegt haben, dann rausgegangen sind zur Dreierlinie, viele Extrapässe, mehrere Actions in Angriffen, sehr viel mehr Tempo auch mit drin und dementsprechend war das halt an beiden Enden des Parketts schon eine wahnsinnig beeindruckende Leistung. Das, was wir vorher erwartet haben, und zwar, dass wenn die Thunder ihr A-Game spielen, dass die Nuggets dem nichts entgegensetzt haben, das hat sich in Spiel 2 schon gezeigt und die Frage ist, ja, wie sehr die Thunder da jetzt den Fuß auf dem Gaspedal lassen können. Ich glaube nicht, dass es große Adjustments gibt, die Denver hier machen kann, um die Serie ausgeglichen zu gestalten. Wenn OKC jetzt wirklich auf Ernst macht, dann endet die Serie dann auch in 3 Games und dann ist es OKC in 5. Vielleicht kann Denver zu Hause ein Game klauen. Das wäre natürlich cool, mit einem 2-2 dann zurück nach OKC zu fahren. Aber aktuell würde ich bei meiner Thunder in 6 Prediction bleiben und ich bin nicht wirklich pessimistisch, wenn ich ein Thunder-Fan bin. Spiel 1 war ein Ausrutscher, Spiel 2 war das, was man halt kann. Und dementsprechend glaube ich, dass das, was wir in Spiel 2 gesehen haben, deutlich mehr über die Kräfteverhältnisse in dieser Serie aussagt, als das, was wir noch in Spiel 1 gesehen haben.
Ja, das glaube ich auch. Also ich wäre, wie gesagt, dieses erste Spiel, das ist ärgerlich, aber das war im Großen und Ganzen auch jetzt nichts, woran du dich noch länger aufhalten müsstest. Und das zweite Spiel war eine Machtdemonstration. Und deswegen, ja, denke ich, von den 4 Serien ist das hier noch mit Abstand das niedrigste Upset-Potenzial, auch wenn es hier jetzt Stand jetzt 1-1 steht und die Nuggets geführt haben. Und da sind wir mal gespannt. Spiel 3 ist heute Nacht.
Mhm.
Und Spiel 4 dann Sonntagabend, ne? Primetime Deutsch. Oder habe ich das jetzt falsch?
Weiß ich nicht. Ich weiß, es ist ein Samstagabendspiel zur deutschen Primetime. Ich weiß aber nicht, ob es...
Sonntag ist definitiv auch eins. Ich habe jetzt nur nicht mehr im
Geil.
Kopf.
Geil.
Genau. Thunder Nuggets Sonntag 21.30 Uhr.
Sehr nice. Sehr nice. Würdest du auch bei deinem Tipp bleiben? Thunder in 6. Hattest du Thunder in 6?
War das denn mein Tipp? Ich guck gerade noch. Ja, ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Ich gucke in meine Notes. Ja, das war mein Tipp. Thunder in 6. Ja, ich denke doch. Also ich traue es den Nuggets zu, dass sie jetzt in Denver nochmal eins der nächsten beiden klauen können. Und dann ist es halt weiterhin das Ding, dass die Thunder in Denver Spiel 6 gewinnen müssen, damit dieser Tipp aufgeht. Aber also das halte ich aktuell wahrscheinlicher, als dass es eine 7-Spiele-Serie wird. Und ich halte es auch wahrscheinlicher, als dass die Thunder jetzt einfach durchmarschieren und das Ding 4-1 gewinnen. Also da traue ich den Nuggets schon noch mindestens einen Sieg zu.
Wir haben unsere Predictions, falls sich das der eine oder andere das jetzt fragt, abgegeben in einer kleinen Serien-Preview, die für all unsere Supporter letzte Woche online ging. Wir haben 2 Folgen innerhalb von 2 Tagen gemacht gehabt letzte Woche, beziehungsweise diese Woche, Anfang dieser Woche, vor diesen beiden Serien. Anfang dieser Woche einmal dann über die Thunder Nuggets Serie, wo wir noch Spiel 7 zwischen den Clippers und Nuggets besprochen haben und dann den Tag drauf zu der Serie, über die wir gleich noch reden werden, Warriors gegen Timberwolves mit Besprechung des Spiel 7 zwischen den Rockets und Warriors und wie es für die Rockets im Sommer weitergeht. Es sind einige neue Supporter dazugekommen in den letzten Tagen, was uns extrem glücklich macht. Der ein oder andere hat auch direkt ein Jahresabo abgeschlossen, was jetzt geht bei unserem Patreon. Da kann man dann nochmal 10% sparen. Das ist also Win-Win, ihr spart ein bisschen, wenn ihr eh wisst, dass ihr für längere Zeit dabei bleiben wollt. Und wir haben ein bisschen Planungssicherheit für ein ganzes Jahr direkt. Also es kamen einige Supporter dazu in den letzten Tagen. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt zu den Playoffs kommen gerade 2 Supporter-Folgen die Woche. Extra Content, extra Breakdowns. Es würde uns sehr, sehr freuen, wenn wir die 200er-Marke, wo jetzt echt gar nicht mehr so viele fehlen, jetzt in den nächsten Tagen zu den Playoffs vielleicht noch knacken würden. Freuen uns über jeden, der ein paar Euro im Monat übrig hat, um unser Projekt A zu unterstützen und sich halt B extra Double Stepback Content zu gönnen. Unser Patreon-Link ebenfalls in der Folgenbeschreibung zu finden, sind da wirklich unendlich dankbar. Also wer Bock hat, wer ein bisschen Geld übrig hat, wer sagt, ey, die Jungs, die hasseln ja gerade, die stecken echt viel Arbeit rein und ich will mir vielleicht noch ein bisschen mehr gönnen als die öffentlichen Folgen, die ja jetzt auch gerade vermehrt kommen zu den Playoffs. Der kann das sehr, sehr gerne machen und stellt damit halt auch sicher mit, hilft dabei, dass es dieses Projekt noch lange Zeit geben wird, worauf wir natürlich extrem Bock hätten. Deswegen Double Step Back, Patreon unten in der Folgenbeschreibung. Checkt's gerne aus, es gibt 4 Supporterstufen und diese beiden von uns gerade angesprochenen Folgen, die gibt es auch schon ab der niedrigsten Stufe. Vielen Dank an alle. Und damit hätte ich gesagt, kommen wir zur letzten Serie.
Ja, sehr gerne. Auch hier steht's 1-1. Die Warriors gewinnen Spiel 1, obwohl sich Steph Curry nach 13 Punkten in 13 Minuten verletzt hat auswechseln lassen müssen. Inzwischen ist klar, Hamstring Strain. Er ist nicht zurückgekehrt in dieses erste Spiel und er hat das zweite Spiel komplett verpasst, dass die Timberwolves dann wiederum sehr überzeugend gewonnen haben. Und jetzt ist natürlich die große Frage, das ist logischerweise bislang die größte Storyline dieser Serie. Ich denke, man muss es den Warriors definitiv zugutehalten, dass sie dieses Game noch gewinnen konnten, dieses erste, obwohl sie nach dem ersten Viertel zurückgelegen haben und dann, wie gesagt, Steph irgendwann raus war. Zur Halbzeit haben sie nach einem ziemlich geilen Run und nach einem vor allem brandheißen Buddy Hield, der am Ende 24 Punkte gedroppt hat, 5 seiner 8 Dreier getroffen. Draymond Green 4 Dreier getroffen in Spiel 1 und in Spiel 2 waren es jetzt schon wieder 2 oder 3. Geil, dass sie das gewinnen konnten. Jimmy Butler konnte ein bisschen übernehmen, aber im Großen und Ganzen ist das leider nicht so cool, was da passiert ist. Bislang in diesen ersten beiden Spielen aus Warriors Sicht. Obwohl sie in Spiel 2 auch hier und da mal nah dran waren, also katastrophal reingestartet sind. 13-0 Run für die Timberwolves. Irgendwann stand es 25-7. Und dann haben es die Warriors geschafft, so gerade auch nach der Halbzeit nochmal ranzukommen auf 7 Punkte. Und dann aber 20-5 Run nochmal zum Ende des dritten Viertels und dann war das Ding vorbei. Da war die Messe gelesen, der Drops gelutscht und alle anderen weiteren Redewendungen. Und jetzt die große Sorge, wann kann Steph zurückkommen? Es hieß ursprünglich nach diesem Spiel 1, dass er in einer Woche re-evaluated wird. Das würde bedeuten, dass er Spiel 3 jetzt auf jeden Fall noch verpasst und dass dann auch Spiel 4 natürlich sehr in Gefahr ist. Ja, schwierig optimistisch zu sein aktuell aus Warriors Sicht, weil dieses Spiel 2, finde ich, schon gezeigt hat, dass man ohne Steph Curry gegen dieses Minnesota-Team, auch wenn es, wie gesagt, Momente gab und Phasen, in denen man dann doch ganz nah dran war an einem Comeback. Aber ich glaube, dieses Spiel 2 hat gezeigt, dass man ohne Steph nicht wirklich eine Chance hat gegen Minnesota. Oder?
Steve Kerr setzte sage und schreibe 14 Spieler ein, ja, alleine in der ersten Halbzeit, was schon zeigt, dass er da händeringend nach Antworten auf die Frage, was machen wir ohne Steph, gesucht hat. Es ist schon relativ offensichtlich, dass wenn dein bester Spieler halt ausfällt, dass es dann eine negative Kettenreaktion auslöst, sowohl, dass dann halt deine Nummer 2 auf einmal zur Nummer 1 werden muss und ich weiß nicht, ob Jimmy Butler, der Dritte, das noch in sich hat und dann kommst du halt nach hinten raus in große Bedrängnis, dann, wenn dann auf einmal deine eigentliche Nummer 2 der Nummer 1 sein muss, wer übernimmt dann die Rolle deiner Nummer 2, wie teilt man sich das auf? Und dann bekommen Spieler wie Buddy Hield, Brandon Pachimski, selbst Jonathan Kuminga auf einmal viele, viele Minuten und müssen sehr viele Sachen machen offensiv, die sie halt sonst nicht machen müssen und die halt auch sonst, wenn sie das schon machen müssen, leichter sind, wenn du Steph Currys Gravity allgegenwärtig auf dem Parkett spürst. Kuminga jetzt kein schlechtes Spiel gemacht. Butler traf 6 seiner 13 Versuche, aber das Problem ist halt, dass es halt nur 13 Versuche waren. Wenn Curry jetzt noch weiter ausfällt, wie es ja aktuell aussieht, dann kann Butler halt auch nicht nur 13 Versuche nehmen in seinen 34 Minuten Einsatzzeit. Das muss dann schon eher in Richtung 20 gehen, mehr im Attack-Mode und das Ding an sich reißen. Da ist halt die große Frage, ob er das in sich hat. Aber gerade offensiv weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie die Warriors mit diesem Personal ankommen wollen gegen eine ja recht ordentliche Timberwolves-Defense und dann kommt halt auch zu, dass Minnesota offensiv sehr viel besser war als noch in Game 1. Ich hatte über ihre katastrophalen Performance in Spiel 1 auch ein Video gemacht auf YouTube. Das war eines der schlechtesten offensiven Games, was ich seit langer Zeit von dem Team gesehen habe, gemessen an den Möglichkeiten. Also dass Houston jetzt nicht die offensiven Möglichkeiten hat, hatte auch gegen die Warriors, das war offensichtlich, aber gemessen an den Möglichkeiten, die Minnesota hat, war das in Spiel 1 eine absolute Katastrophe, sowohl im Halbfeld als auch in der Transition. Und beides lief sehr viel besser, dass man jetzt nicht nochmal so abkacken würde in der Transition. Das war zu erwarten, aber auch im Halbfeld war man sehr viel besser eingestellt auf das, was die Warriors gemacht haben. Ich hatte es in meinem Breakdown auch immer wieder runtergebrochen. Die Late-Help-Defense der Warriors mit gerade Draymond Green am Korb. Man hat in Spiel 2 gemerkt, dass die Wolves davon jetzt nicht mehr überrascht waren. Dass Edwards, der jetzt nicht den besten Abend hatte, aber dass auch ein Edwards wusste, gut, die Driving Line ist offen, aber wenn ich dann in Richtung Korb ziehe, dann kommt Draymond und Steph einmal vor mir. Er wusste das und er hat das sowohl für sein Scoring-Game als auch für sein Playmaking-Game gut umgesetzt. Julius Randle hat mir sehr, sehr gut wiedergefallen, 24 Punkte gemacht. Playoff-Career-High 11 Assists, auch er gegen die Late-Help-Defense, gegen die Late-Double-Teams im Post eingestellt gewesen und dann bekommst du halt endlich mal ein gutes Shooting-Game von Nikhil Alexander-Walker, generell auch sehr viel besseres Shot-Making. Und wenn dann diese drei Faktoren, A, die Wolves sind strategisch besser eingestellt, B, die Wolves machen ihre freien Würfe auch einfach rein, 16 von 37 von Downtown, und C, dem Warriors geht einfach die offensive Feuerkraft flöten, weil Steph verletzt ist, das sind halt drei Faktoren, die sind dann halt einfach zu viel. Und entweder Steph kommt irgendwann zurück und einer dieser Faktoren ist dann halt wieder da für die Warriors. Oder die Wolves machen in Spiel 3 ihre ganzen offenen Dreier nicht rein oder die Warriors machen strategische Adjustments, was sie gezeigt haben in der Vergangenheit, dass sie dazu in der Lage sind. Also das wird jetzt ein Schachspiel auch werden. Die Wolves haben jetzt gerade den Vorteil, Kerr muss Adjustments machen und er wird Adjustments auf jeden Fall machen. Aber ich glaube, dass das hier aktuell stark in Richtung Minnesota tendiert. Das wäre eine wirklich offene Serie geworden, ein offener Schlagabtausch, ein 50-50-Duell, wenn Curry fit gewesen wäre. Aber je mehr Zeit er verpasst, desto unwahrscheinlicher wird es, dass die Warriors hier den Timberwolves auf Augenhöhe begegnen können. Also auch hier mein Wolves in 6 Tipp würde ich aktuell dabei bleiben. Wenn es natürlich die Dubs jetzt schaffen, ein Spiel zu Hause zu klauen und dann geht man mit einem 2-2 zurück nach Minnesota und mit einem Steph in Spiel 5, dann ist alles möglich. Aber erstens wird es extrem schwer, zu Hause ein Spiel zu klauen ohne Steph und zweitens steht noch nicht fest, ob Steph in Spiel 5 überhaupt dann dabei sein kann und bei wie viel Prozent er sein wird. Das heißt, aktuell spricht relativ viel gegen die Golden State Warriors in meinen Augen.
Ja, so ist es. Ich fühle mich mit Minnesota in 7 auch noch gut, weil ich traue es den Warriors schon zu, auch ohne Steph ein Spiel klauen zu können. Wenn Jimmy Butler ein großes Spiel hat, wenn Buddy Hield vielleicht wieder heiß läuft und wenn die Defense es schafft, die Timberwolves so an die Kette zu legen, wie über weite Strecken in Spiel 1. Und dabei hilft ja eventuell Stephs Abstinenz sogar. Ich traue es ihnen schon zu. Und dann musst du halt drauf hoffen. Und das wissen wir jetzt, stand jetzt alle nicht. Das war auch ein Thema in der Story. Steph hatte noch nie so einen Muscle Strain, so eine Verletzung, was ziemlich krass ist in seiner langen Karriere. Das heißt, wir wissen auch nicht so genau, was für ein Typ er ist, wie schnell er von sowas zurückkommen kann. Ja, wie du sagst, man muss darauf hoffen, dass man jetzt ein Spiel klaut ohne ihn. Und ich denke, das schaffen sie, das traue ich ihnen zu. Da denke ich auch einfach, sind die Timberwolves nicht stabil genug, um das unbedingt verhindern zu können. Und dann musst du hoffen, dass er ab Spiel 5 wieder zurück ist. Ja, und dass sie es dann irgendwie schaffen, das Ding in 7 zu retten. Und dann glaube ich, mit einem Steph Curry, der ja dann wahrscheinlich nicht bei 100% sein wird, glaube ich, dass die Wolves das Ding dann in 7 zumachen können. Wir werden sehen. Aber wenn sie jetzt beide in San Francisco gewinnen und mit 3-1 zurück nach Minnesota gehen, dann schätze ich sogar, dass sie es wahrscheinlich in 5 zumachen. Unabhängig davon, ob Curry zurückkommt oder nicht.
Es ist halt mega bitter. Also sowohl in der Cleveland-Serie, aber auch vor allem hier in der Golden State-Serie, dass hier womöglich eine Serie entschieden wird oder das Ergebnis maßgeblich auch davon mit beeinflusst wird, ob der beste Spieler fehlt. Das ist schon sehr, sehr schade für die Golden State Warriors und gerade auch im Hinblick auf Stephs ja auch schon fortgeschrittenes Basketballalter fragt man sich dann schon, okay, war das jetzt vielleicht die letzte Chance? Wer weiß. Also nicht, dass sich die Warriors oder Warriors-Fans irgendwie beschweren können über den Erfolg der letzten 10 Jahre. Und die Warriors haben auch oft profitiert von Verletzungen ihrer Gegner. Aber das ist natürlich schon sehr, sehr bitter, dass jetzt hier das Ergebnis dieser Serie davon mit beeinflusst wird, ob Steph spielt oder nicht. So jeder andere Warriors-Spieler, wenn der verletzt wäre, dann könnte man das sicherlich irgendwie auch überleben. Ich meine, die Wolves überleben ja auch, dass Rob Dillingham jetzt nicht aktiv war in Spiel 2. Von daher, beide Teams haben hier mit Verletzungen zu kämpfen.
Beide Teams gebeutelt.
Beide Teams arg gebeutelt, gerade offensiv natürlich. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr schade für Steph, den wir auch im Januar live haben spielen sehen. Einer unserer beider absolute Lieblingsspieler. Ich würde einfach gerne Steph in den Playoffs auch nochmal sehen und ich hoffe, dass es auch dieses Jahr noch sein wird.
Ja, das hoffe ich auch sehr. Ich hätte noch eine kleine Trivia für dich dabei, bevor wir den Sack zumachen. Witzigerweise habe ich die Trivia gerade hier. Das ist ja eine gängige Taktik für uns, dass wir über Spieler, die wir gerade behandeln in der Folge, über die wir gesprochen haben, dass wir da so ein bisschen rumgucken. Und bei Basketball Reference wird dann oft ein Stathead-Kasten angezeigt und quasi eine Trivia vorgeschlagen. Und ich habe die Trivia, die ich dir jetzt gleich vortragen werde, ich wollte eigentlich was über Jokic machen und die vorgeschlagene Jokic-Trivia war dann, dass Jokic der 2. Spieler in NBA-History ist, der es geschafft hat, bei einem Triple-Double perfekt aus dem Feld zu sein. Und das hat er ganze 3-mal geschafft, was schon ziemlich crazy ist. Und der andere wäre dann Will Chamberlain gewesen, der das 2-mal geschafft hat in den 60ern in seiner Prime. Und dann habe ich aber über einen anderen Spieler eine Trivia gefunden, die ich jetzt aber trotzdem mit Jokic einleiten kann. Folgendes. In diesen 9 Playoff-Spielen bislang averaged Jokic 12 Rebounds pro Spiel, 9 Assists, 2 Steals, 1 Block. Und er ist damit erst der 3. Spieler in NBA History, der es schafft, in einer Postseason, in einem Playoff-Run, mindestens 10 Rebounds, mindestens 8 Assists, mindestens ein Steal, mindestens ein Block. Das macht er jetzt gerade bereits zum zweiten Mal. Das hat er während dem Championship Run schon geschafft und hat natürlich die Rebound- und Assist-Zahlen pulverisiert mit 13,5 und 9,5. 1,1 Steals, ein Block. Und dann gibt es noch zwei andere Spieler, die das geschafft haben. Über einen Playoff-Run hinweg mindestens 10 Rebounds, mindestens 8 Assists, mindestens ein Steal, mindestens ein Block aufzulegen. Und ich würde gerne von dir wissen, wer diese anderen beiden vielleicht sein könnten.
Boah, LeBron?
Richtig. Möchtest du raten? Das hat er einmal geschafft. Möchtest du raten, in welcher Saison?
2018.
Nee, 2015. 11,3 Rebounds, 8,5 Assists, 1,7 Steals.
Ah ja, hätte ich eigentlich wissen müssen. Das war von den Countings. Es war nicht sein effizientester Playoff-Run. Es war einer seiner schlechtesten dahingehend sogar, seit er in seiner Prime ist. Aber es war, was seine Volumen-Stats angeht, mit der beeindruckend. Ich hatte sie ironischerweise gerade angesprochen, dass die Warriors auch profitiert haben von Verletzungen ihrer Gegner. Famously hat Kelly Olynyk Kevin Love die Kugel ausgeschultert, die Kugel ausgeschultert in der ersten Kugel Runde. Die Schulter ausgekugelt und dann hat sich Kyrie Irving noch verletzt in Spiel 2 der Finals und dann war auf einmal Matthew Dellavedova gefühlt der zweitbeste Spieler in diesem Roster in den Finals. Da haben die Warriors sehr davon profitiert, ja, dass LeBron dann keine Hilfe hatte. Hätte ich drauf kommen können. Ich komme auf gar keinen Fall auf den anderen.
Na doch, eventuell schon. Also man kann sich
ein bisschen herleiten. Es ist ein aktiver Spieler.
Es ist ein aktiver Spieler und wie gesagt, ich bin gerade über dessen BKRF-Seite überhaupt erst auf diese Frage gestoßen.
Na dann ist es Westbrook, oder?
Nee, ich kann gerne kurz nebenher gucken, zumindest was so die Career heißt.
Kannst du mir nochmal nennen, was jetzt genau die Benchmarks sind?
10 Rebounds, 8 Assists, ein Steal, ein Block.
Und es ist egal, wie lang dieser Playoff-Run ist.
Das ist egal, das kann ich dir sagen. Also dieser Spieler, den wir jetzt noch suchen, der hat das zweimal geschafft. Beim einen waren es 22 Spiele, beim anderen waren es 21 Spiele. Also tatsächlich über einen längeren Playoff-Run. Ich bin gerade auf Westbrook-Seite. Er hat in den Playoffs tatsächlich einmal, und zwar in den 5 Spielen mit den Clippers 2023, hat er 1,2 Steals und 1,4 Blocks. Da waren es aber nur 8 Rebounds und 7 Assists, die er aufgelegt hat. Und in seinen krassen Jahren, wo er diese Rebounds und Assists geknackt hätte, da war sein Career-High 0,6 Blocks in den Playoffs.
Über dessen BK-Ref-Seite du drauf kommst. Also ist es ein Spieler, der jetzt noch aktiv ist in dieser zweiten Runde oder was?
Genau, wir haben jetzt nicht so eingehend über ihn gesprochen, aber er ist jetzt gerade noch aktiv in der zweiten Runde, ja.
Okay, also Cleveland, Indiana, nope. Ist es Draymond?
Es ist Draymond Green.
Nice.
Hat 2018 und 2019 jeweils knapp über 10 Rebounds, jeweils knapp über 8 Assists. Mm. In der einen Saison 1,5 Steals und Blocks und in der anderen Saison sogar 2 Steals und 1,5 Blocks.
Nice.
Draymond, Joker, LeBron. Das sind die drei.
Draymond, der nicht, Zahlen. Der es überhaupt nicht toll findet, dass dieses Bild von ihm entsteht, Angry Black Man. Aber ja, seit 15 Jahren sehr, sehr, sehr aggressiv in der NBA unterwegs ist und immer wieder auch, ja, sehr angry aussieht, wenn er gefühlt Gegenspieler vermöbelt oder eigene Teamkameraden im Training. Wahnsinn.
Ja. Freunde, das soll es gewesen sein für heute. Ihr habt die Aufrufe im Laufe der Folge noch im Kopf. Schaut gerne bei Holy vorbei. Schaut gerne bei patreon.com/doublestepback vorbei. Da könnt ihr uns unterstützen und euch Access zu dem massigen Bonus-Content, der aktuell kommt. Wir ziehen richtig an hier in den Playoffs und wir sind uns sicher, dass das wohlwollend und vielleicht sogar ein bisschen euphorisch von euch aufgenommen wird. Und wenn ihr Bock habt, diesen Grind zu unterstützen, dann könnt ihr das am besten und am direktesten und auch am vorteilhaftesten für euch bei Patreon tun. Da wären wir super dankbar für. Wir hören uns morgen bereits wieder, Julius. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns dementsprechend dann am Sonntag wieder. Oder ihr hört uns dann am Sonntag wieder. Ich bin gehypt. Die Playoffs sind verrückt. Oh, yes. Die zweite Runde. Der Mai, der macht, was er will. Und wir können einfach nur gespannt sein, wie das Ganze weitergeht. Bis dahin, macht's gut, Leute. Vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.